Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Auch dieses Jahr, das jetzt so langsam aber sicher zu Ende geht, das zählt am Ende nur 365 Tage wie die meisten Nichtschaltjahre. 2021 war es genauso, aber 2021 zählte auch 126 Millionen Tage, nämlich Krankheitstage. Und zwar nur die Krankheitstage, die bedingt waren durch psychische Erkrankungen. Das klingt viel, ist so ganz alleine, aber doch irgendwie nur eine leere Zahl. Deshalb ist ein Vergleich ganz gut. Die Krankheitstage wegen psychischer Erkrankungen, die haben sich verdoppelt seit 2010. Diese Zahlen, die wissen wir durch eine Anfrage der linken Bundestagsfraktion bei der Bundesregierung. Und wir möchten wissen, warum steigt das so stark an und wie können sich Arbeitgeber vielleicht auch darauf einstellen, umstellen, verändern? Fragen für die Arbeitsmedizinerin und Unternehmensberaterin Manuela Jakob-Niedballer. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Was sagen Sie, woher kommt dieser Anstieg? Erkennen und benennen wir es einfach deutlicher oder sind es auch mehr psychische Erkrankungen geworden?
Ich glaube, es ist beides. Wir haben in den 1990ern, 2000ern, ja, eine Tabuisierung dieser Systematik und der Erkrankungen gehabt. Also welcher Vorarbeiter, Manager, Abteilungsleiter hätte denn gesagt, oh, ich pack's jetzt nicht, ich lege mich mal auf die Couch oder gehe ins Kloster. Das war ein komplettes Tabuthema. Der zweite Punkt ist, wir haben eine Änderung tatsächlich auch in der Erfassung dieser ICD-10, also der Verschlüsselung der Erkrankungen. Da wurde zwischen ICD-9 und 10 wurden Änderungen in der Erfassung der psychischen Erkrankungen auch verabschiedet, sodass wir da auch eine wahrscheinlich etwas klarere Systematisierung hatten. Früher haben die Leute zwar Beschwerden gehabt, aber sich dann doch eher wegen Rücken oder solchen Sachen krankschreiben lassen.
Um es zu verstehen, diese Veränderung in den ECD-10-Klassifizierungen, also welches Krankheitsbild haben wir da, haben die auch zu mehr Fällen geführt, weil weil jetzt quasi jede Form von psychischer Erkrankung, ob leicht, ob schwer, alle eine Nummer bekommen haben?
Die hatten vorher schon Nummern, aber was weggefallen ist, ist die, sagen wir mal, Stigmatisierung. Also es wurde jetzt nicht mehr eindeutig festgelegt durch endogen oder exogen, ja, also endogen aus innerer Ursache, sondern es hat sich einfach die Klassifizierung verändert. Und was wir schon gesehen haben, ist, dass es dann auch klar und sicherer verschlüsselt wurde, wenn es eben diese Arbeitsunfähigkeitszahlen dann gab. Ich glaube aber auch und trotzdem, dass wir auch eine Verschiebung hatten, gerade in den letzten 2 Jahren, die doch stark von Krisen unter anderem Corona geprägt waren. Denn wir hatten ja auch eine Verschiebung in der Arbeitswelt.
Also auch Corona hat einen entscheidenden Einfluss, sagen Sie. Auch in dieser Corona-Zeit ist zumindest diese Krankheitstagzahl auch angestiegen von 33 Tagen pro erkrankter Person auf 48 Krankheitstage pro erkrankter Person. Also da nochmal ein starker Anstieg. Trotzdem sollten wir da vermutlich auch ein bisschen differenziert hinschauen. Also gucken, ob wir von Stress sprechen, ob wir von Burnout sprechen, ob wir von psychischen Erkrankungen sprechen, die zeitweise sind, kurzzeitiger sind oder von denen wie Depressionen oder Angstzuständen, die eben mal nicht durch ein bisschen zu viel Stress kommen und die dann auch nicht mal eben wieder gehen, sondern einen im Zweifel auch ein Leben lang begleiten können. Das wird von so einer Krankheitstagezahl ja nicht beschrieben.
Genau, das ist ein relativ grobes Raster. Es ist jetzt so, dass wir jetzt, wenn wir von Stresserkrankungen sprechen, auch daran denken können, dass wir alle ja im Laufe unseres Lebens Krisen haben, auch ohne Corona, und dass statistisch jeder von uns 3-mal im Leben eine depressive Phase durchläuft. Das kann also der Tod eines nahen Angehörigen sein, die schwere Erkrankung, lebensverändernde Umstände, existenzielle Dinge. Das Ganze hat dann einen Krankheitswert, wenn es zu längeren Ausfällen führt. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, wir können jetzt anhand dieser blanken Zahlen nicht sagen, was ist jetzt so genau die Aufdröselung? Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich denke, es ist ganz wichtig, das auch anzuschauen und zu sagen, wie Sie sagen, was können wir tun? Was können wir tun, um den Menschen die Arbeit, das Leben besser, erfolgreicher, leistungsfähiger und gesünder zu gestalten? Ja?
Trotzdem noch eine Frage zu dieser Unterscheidung. Wagen Sie denn zu sagen, ob diese Zunahme, die wir erleben, eine Zunahme der depressiven Phasenerkrankungen ist oder auch eine Zunahme der längerfristigen, wenn man so will, ernsthafteren oder schwerwiegenderen Erkrankungen ist?
Ich kann es aus diesen Zahlen nicht so sagen, dass ich Ihnen eine wirklich verlässliche Antwort geben kann. Das wäre Spekulation. Ich glaube einfach, dass es das Gesamtbild abbildet, das wir momentan haben, das doch sehr von emotionalen Krisen geprägt ist und auch von der Veränderung der Arbeitswelt, der Arbeitsstruktur und auch zum Teil tatsächlich der sozialen Struktur.
Das heißt aber eben auch, es kann sich in der Arbeitswelt, es sollte sich sinnvollerweise in der Arbeitswelt etwas verändern. Sie beraten Unternehmen dahingehend, wenn man es so pauschal fragen kann, welchen Rat haben Sie denn für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja auch, um dann am Arbeitsplatz vielleicht das Risiko zu reduzieren für Stress und Folgeerscheinungen?
Es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich denke, was ganz wichtig ist, man kann in jeder Phase jedes Unternehmens etwas verbessern, ohne großen Aufwand. Ich habe da ja auch letztes Jahr zwei Bücher dazu rausgebracht, weil dieses Thema gesunde Arbeit, gesunde Mitarbeiter, gesunde Führungskräfte mir so am Herzen liegt. Habe da auch ein patentiertes Verfahren, Oktaeder-Prinzip. Das heißt, wir haben 8 Bereiche, wo wir ansetzen können. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, pauschal, unabhängig von der Branche, in der Menschen arbeiten, was sind denn die 3 größten Stressoren, Stressfaktoren über alle Berufe hinweg, die es so gibt? Und da könnten wir gleich mal 4 Top-Tipps für alle kurz vor Weihnachten mitgeben, die man problemlos umsetzen kann. Die 3 Top-Stressfaktoren sind Leistungs- und Termindruck. Den werden wir nicht wegdiskutieren können. Wir haben das gerade jetzt erlebt in der Corona-Zeit. Wir haben das Thema Personalmangel ist jedem bekannt. Wir haben immer mehr Arbeit für immer weniger Leute, die da sind. Die Zeit ist auf Kante genäht. Also Druck ist einfach da. Die Frage ist, wie kann ich den Druck so gestalten, dass er mich im Idealfall beflügelt, bestätigt, erfreut und nicht auslaugt, ausbrennt und völlig fertig macht. Und da sind die 2 anderen Hauptstressoren interessant anzuschauen. Der eine ist ständige Störungen und Unterbrechungen. Das kennen Sie. Sie wollen etwas lesen, einen Artikel vorbereiten, dieses Interview vorbereiten. Jemand draußen möchte vielleicht ein Kundenakquisegespräch vorbereiten. Sie fangen an, das Telefon klingelt, Sie nehmen das Gespräch an, fangen wieder an, das zu erarbeiten. Das Telefon klingelt, Sie fangen das Gespräch an. Nach dem 3. Mal legen Sie es weg und sagen, boah, echt, ich kann mich jetzt überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das geht nicht. Und genau das ist der Effekt, den wir haben, wenn wir permanente Störungen und Unterbrechungen haben. Hängt mit unserem Reptiliengehirn zusammen. Ja? Störungen sind etwas, worauf wir instinktiv anspringen. Dazu gehört übrigens auch schon das kleine Handy am Schreibtisch, bei dem die WhatsApp, Twitter, Facebook, Insta oder sonstige Nachricht aufploppt. Denn unsere Vorfahren waren die, die sich am Lagerfeuer umgedreht haben, wenn es geknackt hat. Es waren nicht die, die da gesessen sind und gesagt haben, oh, wird schon nichts passiert sein.
Das, was Sie jetzt beschreiben, wo Sie auch selber schon eingangs gesagt haben, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Personalmangel, Zeitdruck, das können wir jetzt einfach uns nicht schönreden. Wäre dann eine Strategie, vielleicht, klingt ein bisschen therapeutisch, auch von Unternehmens- und Arbeitgeberinnen, Arbeitgeberseite zu sagen, wir nehmen das an, dass es diese Probleme gibt. Wir nehmen es an, dass es auch mehr Menschen gibt, die erkranken und gehen dann damit anders um? Was wäre dann Ihr einer Tipp zu sagen, wie definieren wir das um? Also Sie können es nicht wegnehmen, diesen Zeitdruck. Was machen?
Ich denke, ganz wichtig sind mehrere Dinge. Da muss man sich anschauen, ist klar, wer wann an was arbeitet, was die Deadlines sind oder arbeiten 3 Leute an derselben Sache. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Störungen und Unterbrechungen kommen, ist wichtig, dass wir 20 Minuten pro Tag jedem die Möglichkeit geben, diese eine wichtige Aufgabe fertig zu machen, dass man gegenseitig telefonisch vertritt, natürlich in der Abteilung das klärt, die Tür mal zumacht. Es gibt da Studien dazu, dass alleine 20 Minuten ungestört am Tag viel mehr Effektivität und viel weniger Stress bringt. Und der 3. Punkt ist sicherlich auch, dass man sagt, wir nehmen es wahr, wir kommunizieren es und da sind wir schon bei einem der ganz wichtigen Punkte. Wie gehen wir damit um und wie gehen wir miteinander um? Also diese wertschätzende Kommunikation ist etwas, was nichts kostet und extrem effektiv ist. Instinktiv ist es bei uns ja so, spätestens seit der Schulzeit, dass wir auf die negativen Sachen achten. Also wenn kommuniziert wird, dann wird über Fehler geredet. 90% der Zeit. Es ist aber gerade in Zeiten, in denen Mitarbeiter sich sehr, sehr anstrengen und trotzdem der Auftrag nicht abgeschlossen wird oder irgendwas nicht funktioniert, weil die Zulieferer nicht da sind, 15 Leute krank sind, diese Sachen, auch wichtig, die Anstrengung anzuerkennen. Ja? Zu sagen, Mensch Leute, wir sind euch dankbar, wir wissen, dass es echt schwierig ist, wir sehen, ihr strengt euch an, auch wenn es jetzt noch nicht so ganz geklappt hat, aber danke dafür. 60 Sekunden am Tag für die engsten 5 Kollegen oder Mitarbeiter mit ungeteilter Aufmerksamkeit hört sich extrem wenig an, macht aber ganz, ganz viel Unterschied.
Sagt die Arbeitsmedizinerin und Unternehmensberaterin Manuela Jakob-Niedballer. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen für das tolle Interview. Bleiben Sie gesund, schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Das wünsche ich Ihnen auch.